Kannst einfach schon losgehen? Na dann, machen wir mal los. Hallo und herzlich willkommen aus dem Oldenburger Computermuseum. Und eigentlich müssen wir ein bisschen leise sein, denn das Museum schläft gerade. Wir haben seit März diesen Jahres nicht mehr geöffnet, keine Besucher mehr da. Und ihr seid jetzt praktisch die erste größere Gruppe außerhalb des Museums, die uns besucht. Und was wir jetzt in der kommenden Stunde vielleicht mal gemeinsam machen könnten, wäre ein Rundgang durchs Museum, mal schauen, welche Geräte wir da haben. Ein paar Hintergrundinformationen, warum wir das machen, wie wir das machen. Thomas muss noch mal ein bisschen die Kamera befummeln. Jetzt ist sie gerade, ne? Wir hingen immer so ein bisschen. Vielleicht hätte ich mich auch so hinstellen sollen währenddessen. dann beginnen wir hier mal. Also, mein Name ist Timo Eddix. Ich bin Leiter und Gründer des Oldenburger Computermuseums. Uns gibt's, fast 12 Jahre. Im November werden es 12 Jahre sein. Und wir sind ein Museum, was die Geschichte der Heimcomputer ausstellt. Also Heimcomputer, Spielkonsolen, Arcade-Maschinen und Flipper der 1970er, 80er Jahre, teilweise sogar ein bisschen 90er Jahre. Und das Besondere bei uns ist einerseits, die Geräte sind alle in Funktion, sind alle hands-on. Unsere Besucher sollen und können an die Geräte. Es gibt kaum etwas hinter Glas. Und das andere vielleicht Besondere ist, dass wir keine Firma sind, sondern das Ganze ist rein ehrenamtlich und als Hobby aufgezogen. Das heißt, alles, was ihr hier seht, ist nicht von Fachleuten geplant oder von Museologen hinterfragt oder irgendwie Museumstexte geschrieben. Das haben wir versucht, alles in unserer Freizeit zu erschaffen. Und heute zeige ich euch einfach mal, wie es jetzt im Oktober 2020 aktuell bei uns aussieht. Es ist ein bisschen Baustelle, weil wir ja das letzte halbe Jahr eben nicht geöffnet hatten. Aber in dieser Zeit jeden Dienstagabend um 18.30 Uhr live streamen. Das heißt, einige Exponate sind gerade ein bisschen umgebaut, damit wir da Platz haben, eben diese Streams zu machen. Also wenn wir jetzt gleich durchgehen, ist es nicht 100% der Zustand, wie wir es haben würden, wenn wir auf hätten, sondern es ist halt so ein bisschen improvisiert. So, Thomas, du kannst doch einfach mal, ohne dass ich irgendwie auf irgendwas hinweise, einfach mal näher an was ran, so ein bisschen Nerdporn machen. Ich erinnere mich gerne an einen Satz von Stefan Höltgen bei einem Vortrag vor ewigen Jahren in München beim Vintage Computing Festival da. Da hat er auch Bilder aus dem Signalbelabor und aus dem kleinen Lager gezeigt. Er hat gesagt, wir könnten jetzt ranzoomen, das würde sie aber nur unnötig erregen. Und genau das machen wir heute. Heute zoomen wir ran. Wir gehen an jedes Exponat ran, wir gehen, machen die Schubladen auf mit euch, dass ihr einfach mal, ohne dass ihr herkommen könnt, herkommt, mit reinguckt. Was die Besucher uns am Anfang immer erwartet, ist genau dieser Raum hier vorne, unser Eingangsbereich, Eingangstresen, aber eben auch unser Wohnzimmer. Das soll so ein bisschen den zeitlichen Einstieg erleichtern, das Ganze so ein bisschen reinfühlen. Es sind auch schon mal Kinder um die Ecke gekommen und haben gesagt, DDR. So ist aber nicht gemeint. Wir haben versucht, dieses Wohnzimmer so zu gestalten, wie wir es aus unseren Eltern- oder Großeltern-Wohnzimmern kennen. Nur, dass die vielleicht nicht ganz so viel Fachliteratur im Bereich der Computergrafik und überhaupt Computerentstehung hatten. Aber die Schrankwand, die Möbel, Teppiche, diesen Fliesentisch, das soll schon alles so sein. Und auch hier gilt natürlich Hands-on. Das heißt, wir haben Zauberwürfel, ein kleines Kino von Wangerooge. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? selbstverständlichen Walkman aus der Zeit, aber auch Rechenschieber und Ähnliches. Es steht auch schon eine Konsole hier. Und das ist auch meistens schon der Anfang meiner Führung, dass ich ein bisschen zeige, wie Computertechnik in die Wohnzimmer und in die heimischen Zimmer gelangt sind. Weil zu der Zeit, also Ende 70er, Anfang 80er, hatte man, wenn man überhaupt einen Fernseher hatte, nur einen und der stand in der guten Stube da. Also keiner im Kinderzimmer, im Jugendzimmer oder im Arbeitszimmer. Das heißt, wenn man sich also Heimelektronik besorgt hat, die irgendwas mit diesem Fernseher machen wollte, wie eine Pong-Konsole oder ein Telespiel, wie wir damals gesagt haben, oder eben schon etwas, was Module hat, dann stand das eben in genau diesem heimischen Wohnzimmer und dann hatte es auch optisch genau diese, sagen wir mal, diesen Duktus zu haben, damit es hier nicht als negativer schwarzer Monolith auffällt. Wenn ich jetzt also hier eine Playstation reinstellen würde, würde es hier so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Das Ding verschwindet nahezu camouflageartig hier im Regal und fällt gar nicht mehr weiter negativ auf. Hier vielleicht nochmal ein kleines Exponat, was zeigt, dass 3D-Brillen auch keine Erfindung der letzten 20 Jahre sind. So ein Viewmaster gab es auch schon in den 60ern. Auch schön zum 3D-Gucken. Oh, wie niedlich. Streifenhörnchen, A- und B-Hörnchen. Ja, könnt ihr sehen, wenn ihr dann hier seid. So, Wir haben das Ganze auch nochmal mit Original-Quelle-Katalogen und Bravos ausstaffiert. Das heißt, ja, der ist schon ein bisschen zerfleddernd. Man sieht auch, das ist hands-on. Nehmen wir mal den, der ist noch ein bisschen kompletter. Hier hätten wir einen aus dem Herbst-Winter 83. Und dann können wir mal gucken, neben den ganzen Klamotten und Schnurrbärten, die sich hier natürlich drin finden, was bestimmt auch einen unheimlichen Unterhaltungswert hat, was wir in diesem Katalog denn an Elektronik finden. Und wie dann zum Beispiel Stereoanlagen aussahen. Gucke mal, als hätte ich es gewusst, das war jetzt aber Glück. Da haben wir genau die Intellivision, die wir gerade gesehen haben, für 399 D-Mark. Und ein Spielmodul kostet dann einfach mal locker nochmal 140 Mark für das Ding. 160 sogar. Ja, die Top-Titel wie Sachsen oder sowas haben dann 170 sogar gekostet. Uiuiuiui. Also, wenn ihr euch das nächste Mal beschwert, dass irgendwie ein neuer Top-Titel für die PlayStation irgendwie 80 Euro kostet, denkt an Herbst-Winter 1983, da waren Module noch deutlich teurer für diese Geräte. Des Weiteren gibt es hier natürlich Schallplatten, also und den Atari 2600. Das heißt auch hier sind übrigens Schallplatten aus meinem Kinderzimmer, aus meinem Jugendzimmer. Aber Visage. Aha, habe ich hier noch hier gerade liegen. Nee, Alpha Will ist es. Alpha Will. Also auch das ist möglich, hier Schallplatten aufzulegen. Aber die gibt es ja tatsächlich immer noch. Das heißt, wenn man heute in so einen Media Saturn irgendwie Markt geht, findet man ja durchaus wieder erhöht, in erhöhtem Maße Schallplatten. Abgerundet wird das Ganze dann noch von dem röhrenden Hirsch und der Uhr. Die werden wir bestimmt auch gleich nochmal hören. Ja, das ist immer so ein bisschen der Start, um sich jetzt in diese Zeit reinzufinden. Und was wir tatsächlich dann machen in der Führung, und das werde ich aber heute jetzt nicht in der Tiefe machen. Ich bin sicher, ihr seid alle vom Fach. Da muss ich jetzt nicht erklären, wie 9 und 1 funktionieren. Das würde jetzt aber hier starten. Trotzdem gehe ich jetzt mal gemeinsam mit euch genau die Route, die ich jetzt auch mit der Schulklasse hier durchgehen würde. Und wir schauen uns alle Geräte mal an, wenn Thomas mitkommt. Kommst du? Achso, wir haben einen Minijob. Also wirklich, wir sind ja ein gemeinnützig eingetragener Verein. Wir dürfen natürlich keinen Gewinn mit irgendwas machen. Aber so ein paar Devotionalien gibt es hier schon. Und neben dem Geknister, Achtung, es wird laut. Ne? Sowas gibt's auch. Und natürlich, ich weiß nicht, ob Stefan gerade im Stream zuschaut, kriegen wir nachher raus, das wunderbare Resume, Hands-on Retro Computing. Hier ist das Vorführexemplar. Und man sieht ihn deutlich an, das wurde schon diverse Male vorgeführt. Das ist Stefans Buch über Hands-on Retro Computing am Beispiel unserer Ausstellung. Das ist sozusagen unser Ausstellungskatalog. Den gibt's ja auch. Und so ein paar andere Bücher. Hier vorne zu meiner Linken, und da muss ich vielleicht ein bisschen die Optik erklären, warum das so aussieht, haben wir unsere Werkstatt. Und das, wo drin die Werkstatt hier ist, also diese Tresen und ähnliches, ist hier so vorgefunden, denn wir befinden uns in einem Gebäude, was ehemals die Hauptpost hier in Oldenburg war, 1978 eingeweiht. Und das hier sind die Original-Posttresen aus der Zeit. Die haben sich also seitdem hier nicht wieder rausbewegt. Und wir haben hier drin unsere Werkstatt untergebracht, um unseren Besuchern zu zeigen, dass der Betrieb einer Werkstatt und eben auch das zu geeigneter Zeit an gewisser Stelle den Geräten mal so ein bisschen in den Hintertreten notwendig ist, um eine Hands-on-Ausstellung weiter zu betreiben. Das heißt, zum Glück haben wir ein paar Mitglieder, die wissen, an welcher Stelle der Lötkolben heiß wird und was man denn da so machen muss, wenn ein Gerät nicht geht. Ich gehöre nicht zu diesem erlauchten Kreis, aber ich kann dann irgendwie große Augen machen, hier Geräte hinstellen und sagen, es ist kaputt, bitte tut was. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann im Stream, gibt es auch ein paar Restaurationsobjekte, da stehen also ein paar noch sehr, sehr, sehr betüdelungsbedürftige Pinballs und ähnliches, zum Beispiel auch eine Musicbox, die hoffentlich auch dann irgendwann in den laufenden Betrieb dieses Museums integriert werden. Dann kommen wir zum ersten Sonderausstellungsraum. Hier vorne um die Ecke. Und der ist so ein bisschen zweigeteilt. Also die Ecke lassen wir erstmal raus, das gucken wir uns gleich an. Lassen wir raus, Thomas, lassen wir raus, du musst jetzt hierher kommen. Und wir gucken uns diese Ecke an, genau, weil hieran kann ich ein bisschen erklären, wie denn überhaupt Computer aussahen, bevor irgendjemand auf die Idee gekommen ist, sich einen Heimcomputer zu basteln oder eine Schaltung zu basteln, die man für zu Hause auch programmieren kann. Und wir zeigen das anhand ein paar Digital-Geräte, also eine PDP-8M. Die kam aus der Bremer Sparkasse und hat dort zu ihrer Zeit, also seiner Zeit damals, Sicherheitscodes gerechnet. Das heißt, die haben wir wirklich erste Hand von dem Menschen bekommen, der damals in der Bremer Sparkasse auch mit diesem Gerät gearbeitet hat. Dazu auch aus der Bremer Sparkasse unser ASR 33, unser Teletype. Und die beiden waren zusammen im Einsatz in Bremen. Und der Schrank darunter, die 8E, habe ich hier in Oldenburg aus einer Schule gerettet, von einem Gymnasium, wo sie bestimmt irgendwie 30 Jahre in der Ecke eines Klassenraums stand. Und ich habe 4 Stunden geputzt und habe diverse alte Schulboote daraus geholt und so. Also es war schon ziemlich widerlich. Jetzt sieht sie optisch gut aus und warte darauf, dass wir sie auch technisch wieder instand setzen. Gut, und zu meiner Linken dann eine unserer PDP 1134. Wo wir auch dank Kontakten, die wir auf dem Vintage Computing Festival in Berlin geknüpft haben, also namentlich dank Volker. Volker, aha. Zu viele PDP-Kontakte. Hier ein lauffähiges Unix und ein lauffähiges RT11 drauf haben, zusammen eben mit dem VT100-Terminal. Das heißt, auch hier kann man zeigen, sehr, sehr lautstark, wenn das Gerät dann an ist, wie man damals schon mit einem solchen Gerät Mitte der 70er Jahre hat arbeiten können. Und das alles führt natürlich über ein paar Worte zu Lochstreifen, Lochkarten und ähnlichen Speichermedien aus der Zeit dazu, dass wir irgendwann unsere Dauerausstellung anfangen. Und bevor wir darüber gehen, jetzt doch nochmal ein Wort zu der anderen Seite dieses Raumes, der so eine etwas unglückliche Zweiteilung erlebt. Jetzt gehe ich mal darüber. Das ist jetzt noch ein Aufbau von einem Stream von vor ein paar Wochen, wo wir die Firma Next und den Next Cube und den Next Station ein bisschen beleuchtet haben. Die beiden Geräte sind noch eingeschaltet. Zusammen mit dem Next Drucker in Tinte und in Laser. Und normalerweise steht an der Stelle, die Thomas gerade filmt, Equipment der Firma Silicon Graphics. Genau, der Next Cube. Dann kommen hier mal ein bisschen die Bücher weg. In diesem Fall sogar mit einem Zweischirmsystem in Farbe, also mit einer Next Dimension-Karte eingebaut. Das ist nicht üblich gewesen, dass das Ding gleich 2 Monitorsysteme hat. Und hinten momentan so ein bisschen in die Ecke gepfercht steht eben unsere Onyx 2 in groß, die Onyx 2 in klein und eine Indigo 2 da hinten in der Ecke. Das ist normalerweise etwas großzügiger hier. Das werden wir dann zum Museumsbetrieb wieder umkehren und wahrscheinlich ein Next-Gerät wieder wegbauen. Das ist so der Start. Diese 90er-Jahre-Geräte, End-80er, Anfang-90er, sind nicht Teil der chronologischen Führung und stehen hier etwas unglücklich. Dann gehen wir tatsächlich an ein paar vitrinierten Dingen vorbei, nicht weil sie irgendwie besonders wertvoll sind, sondern weil wir die Vitrinen haben und das soll ich auch irgendwie schön hinstellen können. Das ist hier das erste Handheld-Spielsystem mit austauschbaren Modulen. Das Microvision von MB. Und daneben steht etwas in einer Vitrine, weil es mir ganz wichtig ist. Mein Big Track. Das, was hier steht, ist mein Weihnachtsgeschenk von 1980. Also der ist nicht nachgekauft, nachge-eBayt oder sowas, sondern das ist wirklich etwas, was mich als Kind überlebt hat. Und das konnte man nicht von vielem Spielzeug behaupten. Und natürlich hat der auch einen Platz in dem Computermuseum, weil es ein programmierbares Auto ist und kein funkferngesteuertes. So, und jetzt starten wir tatsächlich mal zu dem, was wir uns als Dauerausstellung überlegt haben. Und das sind die Heim- oder Homecomputer. Gestartet wird 1976 mit den Geräten auf dieser Seite. Das heißt, hier haben wir den Bits Altair, das ist hier ein 8800B und daneben den Clone, aber der vielleicht aus dem Wargames-Film bekannteren Imsai 8080. Dann natürlich über den Kim 1, also das die Schaltung, die dann mal später den PET und den VC20 und C64 hervorbringt, beziehungsweise der Erfinder dessen und hier noch ein AIM 65 und auch für den Stream vor ein paar Wochen umgebaut, das ist normalerweise auch hier in der Vitrine, unsere Dauerleihgabe von Ansgar Kükes, die funktionierende Apple I Replik. So zu sehen, auch lauffähig zu sehen, vor 2 Jahren auf der Ausstellung in Berlin. Und normalerweise steht auf diesem Tisch Commodore PET, der muss, kommt mal mit, gerade ganz traurig neben dem Tisch stehen. Ja, wie gesagt, auch das wird wieder zurückgebaut, wenn wir wieder unseren regulären Betrieb aufnehmen. Ja, und dann gehen wir weiter natürlich im Jahre 77. Ich mache das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf, sonst kommen wir bestimmt nicht mit der Stunde hin. Ein Apple II, in dem Fall hier ein Apple IIe. Mit entsprechendem ergonomisch einstellbaren Monitor, den entsprechenden Laufwerken. Dann der Tandy Radio Shack TS80 Model 1 mit entsprechendem Drucker, Kassettenlaufwerk und Akustikkoppler. Und bei einigen Systemen haben wir von Besuchern immer wieder die Frage bekommen, ja, aber gab es denn da nicht auch? Und meiner sah anders aus, hieß aber gleich. Also es gab immer wieder Fragen zu Schwestergeräten, zu etwas parallelen Reihen, die wir uns aber, wo wir uns bei der Konzeption dieser Ausstellung entschieden haben, dass die nicht so wichtig sind, dass man ihnen einen laufwegen Platz zuweist. Daher haben wir uns dazu entschieden, diese an die Wand zu lehnen. Also auch hier nicht hinter Glas, aber dann kann man eben den Micro-Color-Computer oder den Color-Computer von Radio Shack auch so sehen. Dazu natürlich Exponattexte, die so ein bisschen was über die Geschichte verraten und natürlich so grobe Hinweise dazu geben, wie viel Speicher, wie viel Pixelauflösung, welche Geschwindigkeit, was für ein Prozessor. Also natürlich das, was man in einem Museum auch so erwarten würde. Gut, und dann schreiten wir zeitlich tatsächlich schon etwas voran. Wir springen 3 Jahre nach vorne. Zum VC20 oder zum VIC-20, wie er im Rest der Welt hieß. Und auch wenn ich die Geschichte erzähle, ist das eigentlich immer so ein peinlich berührter Lacher, gerade bei Schülern, irgendwie, also weswegen im deutschsprachigen Raum jetzt das I weggenommen wurde und weswegen man sich da dann entschieden hat. Na, gerade auf der steht es nicht drauf, das ist ja lustig. Ja. Den Volkscomputer ins Leben zu rufen. Ja, und wo ich hier gerade an den Schubladen bin, auch das werdet ihr vielleicht schon gesehen haben, an jedem Exponat steht so ein Container, so ein Schubladenschrank. Und auch hier sind die Besucher aufgerufen, da natürlich drin rumzuwühlen und auch die Sachen auszuprobieren. Hier haben wir zum Beispiel an der oberen Schublade ganz viele Module für den VIC-20, für den VC20. Da sind Spiele dabei, da sind das Visible Solar System, also Lernprogramme dabei und ähnliches. Personal Finance kann man hier finden. Und das natürlich auch nach Anleitung. Packen wir das mal wieder weg. Dazu, und macht man sich ja im Normalfall auch keine Gedanken, natürlich auch die entsprechenden Bediengeräte, also sprich die Pedals und die Joysticks. Und bei der Generation PlayStation 4 kann man dies ja auch schon als Kuriosität durchgehen lassen. Also auch jüngere Besucher sind schon überfordert damit, diese Dinger unfallfrei zu bedienen. Richtig rumzuhalten zum Beispiel. Ganz seltsam. Also macht man, also ich bin ja mit dem Zeug aufgewachsen. Für mich ist das, ich denke nicht drüber nach, dass ich das Zeug so in die Hand nehme, aber es ist manchmal schon ganz niedlich zu sehen, auf was für Ideen die Menschen hier kommen. So, und um den Start in die Homecomputer-Geschichte abzurunden, haben wir hier natürlich auch den allerersten IBM XT. Den 5150, das, was dann auch mit dem PC-DOS oder mit dem MS-DOS ausgeliefert wurde, in lauffähiger Art und Weise. Und natürlich auch den ersten portablen Computer aus genau dieser Zeit, den Osborne 1. dann können wir jetzt endlich mit unserem Inventarsystem anfangen. Wir haben ja gerade eben schon im Workshop drüber gesprochen. Da hätten wir unsere Tabellenkalkulation, unser Datenbanksystem. Jetzt können wir doch anfangen, hier mal unsere Geräte irgendwie zu inventarisieren. Naja, machen wir jetzt aber, wenn wir fertig sind mit dem Stream. Denn hier ist meistens so der Break, wo ich sage, okay, damit waren die Geräte etabliert. Wir haben 1981, es gab mobile Rechner, es gab Geräte mit Farbdarstellung, die eher für den Heimgebrauch waren. Es gab den IBM-PC oder XT in dem Fall noch, die eindeutig fürs Büro waren. Das kann man noch ein bisschen von den Preisen ablesen. Der hat irgendwie grob inflationsbereinigt und umgerechnet 6.000 Euro gekostet. Der lag bei 3.700. Da kann man immer noch Notebooks für konfigurieren heutzutage. Und der hat laut Quellekatalog bei Marktanführung in Deutschland 800 D-Mark gekostet, also sagen wir mal so rund 1.000 Euro. Das war also noch nichts für Benutzer, die sagen, ich weiß nicht, ob mit diesen Computern, ob das was für mich ist. Gibt es nicht auch ein billiger, damit ich erstmal ausprobieren kann, ob Basic-Programmieren was für mich ist. Stefan hat ja heute schon einen Basic-Programmier-Workshop gehalten, Stefan Höltgen. Und für viele Besucher, die hier in unserem Museum sind, ist genau diese Ecke, um die wir jetzt gehen, der Moment, wo sie ihren ersten Computer erblicken. Und genau da nehme ich euch jetzt mit. Man kommt um die Ecke und dann sagen sie, ja, genau, so sah er aus. Hier, dieser, da sage ich gleich noch was zu. Dieser Türkeil, das war mein erster. Und da liegt er dann auch, der ZX81. Und seine ganzen Verwandten stehen dann hier an der Wand. Also der ZX80, der Spektrum ist dann hier, Spektrum Plus, Sinclair QL. Also auch da haben wir dann irgendwie zwei Geräte aus der ganzen Sinclair-Ära erwählt, um hier live und funktionierend zu stehen. Das ist eben der ZX81 und der Spektrum. Der manchmal auch ein ruhiges Bild macht. So. Natürlich mit Microdrives und auch hier mit einer großen Auswahl an Software. Ich habe jetzt mal Indie geladen im Vorfeld zu dem Stream, aber auch hier. Gibt's genug. Naja, und da Herr Sinclair sich nicht darauf beschränkte, Computer auf den Markt zu bringen und schon viel früher immer postulierte, dass er auch dringend ein mobiles TV-Gerät und Elektromobilität an den Markt bringen wollte und mit dem Verkauf und Entwicklung dieser Geräte endlich auch die Kohle dazu hatte, hat er dann ja irgendwann den Sinclair C5, das war 1984 oder 85, berichtigt mich, auf den Markt gebracht, da steht er. Und das ist zum Beispiel so ein Exponat, um so ein bisschen auf den Workshop zurückzukommen, den wir gerade eben hatten. Nach dem habe ich nicht gesucht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eBay monatelang durchforstet hätte, weil ich dringend einen C5 haben wollte. Den hat mir irgendein Besucher vor die Füße gefahren bei irgendeinem Event. Das war irgendwie was Größeres, also eine größere Veranstaltung, wo so die Bude hier recht voll war. Und auf einmal stand er damit vor der Tür und sagte, das kannst du kaufen. Preis XY. Und ich sagte ja, es war eine Veranstaltung, wahrscheinlich war es ein Geburtstag und ich war sowieso in Feierlaune. Und einen Tag später gehörte das Ding mir. Der funktioniert, der fährt. Und man kann so ein bisschen erklären, wie innovativ diese Zeit damals war und wie innovativ Firma Sinclair oder Sir Clive Sinclair war. Und die meisten glauben eben nicht, dass schon in den 80er Jahren irgendwie das Thema Elektromobilität so gespielt wurde. Und hier hinten ist auch der Beweis. Das wunderschöne Sinclair-Logo. Ist jetzt nicht wirklich ein Computer. Ein paar der elektronischen Bauteile, die hier verbaut sind, finden sich im ZX81 auch im Spektrum. Also deswegen ist es ist schon ein Stück Elektronik, aber es ist eigentlich nur so ein mit Augenzwinkern, so ein Nebenexponat, was wir hier zeigen. Und wir bleiben damit, ist das runtergekommen. Moment, jetzt eben live hier das Museum wieder ein bisschen aufräumen. So, zack. Wir bleiben ein bisschen in Großbritannien, denn am Ende dieses kleinen Zwischenraumes zeigen wir den BBC Micro, der ja eine große Verbreitung gerade in Schulen in Großbritannien gefunden hat. Und genau gegenüber einem Computer, der genau gar keine große Verbreitung gefunden hat, aber irgendwie schon alleine wegen des Gehäuses für mich der DeLorean unter den Heimcomputern ist, der TI-99-4A. Und auch einer der Computer, mit denen ich aufgewachsen bin. Deswegen habe ich eine emotional nahe Beziehung dazu. Genau, der Speech Synthesizer ist hier auch zu finden oder zu hören. Das ist Parsec und Parsec funktioniert auch mit diesem kleinen Speech Synthesizer und es redet. Ah. Also es ist schwer zu spielen, wenn der Joystick nur nach oben geht, aber nicht nach unten. So, ja. Schwierig. Überlassen wir ihm sein Schicksal. Einen habe ich immerhin getroffen. So, das, ach genau, was habe ich noch gar nicht erzählt. Wir gehen nochmal einen kleinen Schritt zurück. Vielleicht auch für die Forschung und falls es für euch von Interesse ist. Wir haben zu den Geräten des jeweiligen Raumes immer entsprechende Zeitschriften. Hier zum Beispiel lang und breit alle möglichen Byte-Ausgaben. Die gibt es bestimmt auch digitalisiert und wenn nicht, dann sollten sie das werden. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob die bei archive.org irgendwie sind. Wir haben so viele Bücher und Original-Handbücher zu den Geräten. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel entsprechende Literatur zu den Teilen, die natürlich auch nicht inventarisiert ist zurzeit. Aber wenn da vielleicht mal für eine Forschungsarbeit Bedarf ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir an vielen Stellen auch da helfen können. Ruhe. So. Und jetzt kommen wir zu dem zum Kern der 80er Jahre, wenn man irgendwie auf die Heimcomputergeschichte zeigt. Und auch so ein bisschen zu dem einzigen Gerät, was bei uns eine spezielle Stellung hat. Es steht nämlich nicht an der Wand in einem Raum. Es darf in der Mitte quasi altargleich stehen. Und was sollte das anders sein als der meistverkaufte Computer der Welt? Der C64. Also der hat bei uns auch allein räumlich, optisch eine Sonderstellung. Und wenn nicht die Leute beim ZX81 sagen, so, ah, das war mein erster, spätestens hier kommt ein, hatte mein Kumpel, hatte mein Freund, hatten alle meine Kumpels in der Schule, wäre meine Aussage jedenfalls. Ich hatte nie einen, aber als ich anfing zu sammeln in den 90ern, war das einer der ersten Rechner, die ich dringend haben wollte, weil das eben in meiner Kindheit nicht stattfand. Und parallel dazu eben auch viele Aussagen dazu, ja, ich hatte den auch, aber der war irgendwie schwarz. Ich hatte auch einen C64 und der war schwarz. Das kommt relativ häufig in den Ausstellungen und dann frage ich immer, sah der so aus? Meistens stellt sich raus, ja, und es war eben kein C64, sondern C16 oder seine Kumpels, der 116 oder plus 4. Also auch die sind natürlich hier, auch die Geräte funktionieren, aber auch da haben wir gesagt, es ist in der Entwicklung und in dem, was die Leute erinnern und praktisch was eine Prägung der Geschichte dieser Computer angeht, nicht so wichtig, als dass sie einen eigenen Tisch bekommen. Was ich hier noch im Raum finde, sind natürlich die Geschwister des C64, also der C4 in seinem 90er-Jahre-Gewand, der 128er als Diskettenversion und ohne und unten natürlich der SX64, die portable Version und meiner Meinung nach, ich weiß es gar nicht so genau, der erste portable Rechner mit Farbbildschirm. So, und einen Schritt weiter sind wir schon in der Atari-Welt. Und damals fing das ja auch schon so an. Ne? Wenn der eine das hatte und der andere das, dann hasste man sich automatisch. Also Leute, die Atari toll fanden, fanden komischerweise Commodore blöd und umgekehrt. Hier stehen sie Seite an Seite mit einem gebührenden Abstand. Das heißt, ausgestellt aus der Reihe haben wir den Atari 800XL. Und an der Wand finden wir den 130XE, den 600XL den, und den 400er. Und ganz unten natürlich, mal rausholen, natürlich auch den 800er. Der braucht schon lange nicht mehr an. Also da wäre ich mir nicht so sicher, ob der freiwillig funktioniert, aber das wäre mir wieder ein Test wert. Safe. Irgendwie habe ich mir heute nur kaputte Joysticks hier hingestellt. Also der tut es jedenfalls auch nicht so besonders. Naja, aber so ist es in einem Hands-on-Museum. Da muss ständig mal geguckt werden, ob wirklich alles noch so funktioniert. Der Joystick braucht offensichtlich Hilfe. Das bringt uns dann schnell zum nächsten Gerät. Denn hier im ausgehenden Bereich der 1980er Jahre und der 8-Bit-Ära haben wir uns dann nochmal entschieden, die Schneider CPC-Reihe genauer hinzustellen und genauer zu beleuchten. Ausgestellt der erste der drei Geschwister, der CPC 464. 664 und 6128 stehen dann entsprechend daneben, können auch einfach ausgetauscht werden und funktionieren hier genauso. Doch hier können wir mal starten, was zu laden. Keine Angst, wir warten das jetzt nicht ab, bis das soweit ist, aber ich kann es ja wenigstens mal anschubsen. Na? Ach, das Laufwerk ist dran. Naja. Du, 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 du. Vielleicht kann man es hören. Ich gehe mal mit meinem Mikro näher ran. Ja, kommt da was an? Gut, schön ist das nicht. Lassen wir ihn einfach mal laufen. Und gucken, was danach geschah. Hier am Ausgang unserer 8-Bit-Geschichte haben wir noch so ein paar Exoten, die sicherlich nicht breite Verwendung in Jugend- und Kinderzimmern oder Arbeitsräumen fanden. Aber sie erwähnen oder finden dauernde Erwähnung in Fachliteratur. Sie werden auch hier vor Ort hin und wieder nachgefragt. Und auch da haben wir uns entschieden, diese Geräte hier hinzustellen. Auch da könnte man die Liste entsprechend erweitern und sagen, warum müssen das jetzt so viele Laser sein? Es gab auch noch andere. Wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir noch einen kleinen Schritt ins Depot machen. Mal gucken, ob es hinkommt, aber noch haben wir ein bisschen Museum vor uns. Hier sehen wir übrigens jetzt die Originalladegeschwindigkeit des Titelbildes. Also nicht so, dass die Software jetzt währenddessen auch im Hintergrund geladen würde, sondern dies ist erstmal nur der Aufbau des Startbildschirms. Tja, so und dann auf einmal, eigentlich sogar noch vor dem Erscheinen der CPC. Ach Gott, ja, Thomas zeigt mir gerade, dass ich, wie häufig, die Seite des Raumes vernachlässige. Wir beleuchten natürlich auch die MSX-Reihe. Da gab es also eine Bestrebung einiger großer Firmen, unter denen Philips, Microsoft, Sony, Yamaha und ähnlichen, einen gemeinsamen Hardware-Standard und Software-Standard zu etablieren, sodass die Geräte untereinander kompatibel sind. Weil alle anderen, die wir bisher gesehen haben, benutzen zwar alle die gleichen Kassetten oder auch eben die gleichen Diskettengrößen mit 5,25 Zoll, aber man kann nicht von einem Gerät zum nächsten rennen, die einlegen und dort die Software des fremden Systems nutzen. Und dagegen kam diese MSX-Innovation oder der Impuls zu sagen, wir haben unter dem Label MSX ein paar Geräte, ein paar Marken und Modellreihen, die es ermöglichen, genau diesen Austausch zu machen und die untereinander kompatibel sind. Softwaremäßig auf Microsoft-Seite und die Hardware wurde dann eben von den eben genannten Firmen und ein paar weiteren geliefert. Beispielhaft haben wir hier den 8010 von Philips mit dem entsprechenden Monitor, den Laufwerken dazu. Also hier, wie ich finde, sehr schön durchdesignt. Das heißt, man konnte den Geräten auch schon von Weitem ansehen, dass sie irgendwie zu einem gemeinsamen System gehören. Und beispielhaft dazu eben noch den Yamaha CX5. Das war sogar ein Music-Computer. Das heißt, zu dem gibt es ein passendes Keyboard. Es gibt entsprechende Module, die hauptsächlich dafür da waren, eben mit MIDI-Support nach außen zu gehen und dann Keyboards auch anzuschließen. Und eben den Spectra Video gab es auch noch, also diverse Sachen. Es gab wirklich eine ganze Reihe von Geräten. Jetzt muss ich allerdings aus meiner Kindheits- und Jugenderinnerung hier in Oldenburg sagen, auch von dem, was vielleicht in einem Quelle, in einem Kaufhof, in einem Karstadt zu finden war, das waren diese Geräte nicht. Also irgendwie haben die es jedenfalls hier so in den freien Markt, in den Verkaufsraum nicht unbedingt geschafft und entsprechend fanden die auch in meiner Jugend nicht besonders statt. Aber natürlich war es weltweit ein guter Versuch. Zum Beispiel im Nachbarland hier in den Niederlanden hat sich das ganz anders durchgesetzt als bei uns. Und wo wir gerade beim Nachbarländern waren, der einzige Computer deutscher Herstellung, obwohl es kann ja sein, dass der C64 da aus dem Werk Braunschweig kommt, aber so originär deutscher Herstellung, den wir im ganzen Museum beherbergen, lauffähig beherbergen, ist der KC853 und seine Geschwister. Das heißt, ich gebe zu, es führt hier ein Nischendasein und wir beleuchten die DDR-Geschichte der Computer nur mit diesem einen Exponat. Genau. Und das kommt eben auch daher, weil wir nicht unbedingt sehr viel Expertise da mitbringen. Das heißt, wir haben uns natürlich etwas angelesen. Wir hatten Vortragende hier, die etwas dazu beigetragen haben. Und wir haben auch Kontakt zu Computersammlern und anderen Museen, die sich hauptsächlich um diese Geräte kümmern. Weil wenn da Spezialisten sind, ist das natürlich Wissen, was wir hier zu uns übernehmen können. Entsprechend ist es hier Teil der Aufstellung. Es wird in dem Buch Resume auch erwähnt. Aber ich persönlich kann zum Beispiel in einer Führung nicht besonders tief hierzu einsteigen. Also wenn da jemand jetzt sagt, ich bin hier aber Fachmann und da kann ich richtig viel zu erzählen, bitte setzt euch mit uns in Verbindung. Da bin ich gerne bereit, mir ganz viel darüber erzählen zu lassen, damit ich hier an der Stelle unsere Führung auch noch etwas vertiefen und erweitern kann. So, jetzt habe ich hier aber, glaube ich, keinen Rechner mehr vergessen. Wir können weitergehen zum 16-Bit-Abteil. Und der beginnt tatsächlich eigentlich vor der Geschichte oder chronologisch vor der Zeit, in der sogar die CPC-Reihe rausgekommen ist. Denn 1983 brachte Firma Apple die Lisa auf den Markt. Und mit der startete die kommerzielle Verfügbarkeit von Geräten, diese Schreibtischoberfläche, die Metapher eines Schreibtisches als Bedienoberfläche haben, die also mit Ordnern, Mülleimern oder diesen Dropdown-Menüs arbeiten, das wurde dann. Na? Oh, Tetris ist fertig. Mach den Krach eben aus. Um dann nicht zu tief in die Geschichte einzusteigen, ein Jahr später trat Steve Jobs auf eine Bühne mit einer solchen Tasche, machte sie auch genauso auf und zog da dieses Gerät raus und der Apple Macintosh ward geboren. Das heißt, in dieser Ecke etabliert sich das, was wir heute eben als Computerlinie der Firma Apple wahrnehmen, also alles, was irgendwo ein Mac im Namen trägt, startet mit diesen beiden Geräten. Aber die anderen Hersteller sind natürlich auch auf die 16-Bit-Schiene umgeswitcht und so zeigen wir hier den Atari 1040 ST, der besonders, also nicht nur, der wurde auch viel für Desktop-Publishing eingesetzt, wegen der besonders ruhigen Bildwiedergabe, also einem besonders scharfen Bild, besonders flimmerfreie Wiedergabe, aber er wurde eben wegen der eingebauten MIDI-Schnittstelle auch gerne und häufig von Musikern eingesetzt und wir haben uns entschieden, genau das als Thema hier hervorzuheben und haben eben neben den Atari ST 80er Jahre Keyboards gestellt, also einmal das Roland MT32 als Soundmodul, als MIDI-Soundmodul. Und natürlich die beiden Keyboards, ohne die keine Band, Popband der 80er Jahre auf eine Bühne gegangen ist. Korg M1 und Yamaha DX7. Und wenn man da so die Instrumente durchspielt, findet man auch gleich vieles wieder, was einem irgendwie noch im Hinterkopf bekannt ist von den 80er-Jahres-Songs oder eben auch von Computersongs, wie zum Beispiel könnte einem bekannt vorkommen und hat, glaube ich, kommende Woche 30-jähriges Jubiläum. Hier kommen wir dann wiederum zum direkten Konkurrenten. Auch da kann ich mich entsinnen, gab es eine gewisse Feindseligkeit, dass wenn man das eine hatte, das andere automatisch ein bisschen blöder fand. Der Amiga, in dem Fall der Amiga 500. Und genauso wie wir hier an der Wand die Partnergeräte zu dem Atari 1040 zeigen, ergeben sich gegenüber natürlich auch die Geräte oder zeigen sich gegenüber die Geräte, die Schwestergeräte zum Amiga 500. Genau. Nämlich der ursprünglich erste, der 1000er, 2000er, 3000er und die darauf folgenden neueren Geräte, 600, 1200. Das könnte man jetzt noch beliebig mit kleineren Geräten fortführen. Natürlich befinden sich in der Sammlung auch ein CD32 und ein CDTV. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren aus deutscher Sicht Exoten, weil auch der sich genauso wenig in den Karstadt, Kaufhof und Quelle-Regalen wiederfand wie die MSX-Rechner, und zwar die Archimedes-Reihe. Hier heißt sie schon nicht mehr Archimedes, das heißt, der Acorn-Rechner heißt A3000 und ist damit, bis auf die Workstations, die wir in unserer Sammlung haben, der einzige Rechner mit RISC-Prozessor. Und da finde ich es besonders schön, dass man jetzt bald, wenn Firma Apple wieder dazu überschwenkt, auch die Desktop-Rechner mit RISC-Prozessoren auszustatten und eben nicht nur die Mobilgeräte, durch das ich jetzt gerade zu euch spreche, kann man schön von dieser Prozessorarchitektur dann wieder auf die jetzt moderne, bei den Mobilgeräten und eben auch bei den Desktop-Apples im Gebrauch befindlichen oder Mobile-Apples im Gebrauch befindlichen überschwenken und überleiten. Also der Rechner ist sozusagen der letzte Home-Computer, den wir zeigen, denn das traurige Ende unserer Führung findet sich immer bei einem PC. Hier haben wir so einen dahergelaufenen Escom 386er mit einem Siemens-Monitor, einer Sherry-Tastatur und einer Microsoft-Maus. Und das haben wir absichtlich hier genauso wild durchmischt hingestellt, um zu zeigen, dass diese Geräte schon darauf aufgebaut waren, modular aufgebaut zu werden, dass man nicht mehr darauf angewiesen war, einen Atari-Monitor zu einem Atari-Computer zu kaufen oder so ein All-in-One-Gerät, wie es bei Apple zu der Zeit häufig noch war, sondern dass man durchaus irgendwie mischen konnte und sagen konnte, ich habe jetzt noch eine Soundkarte von einem dritten Hersteller rein und eine Grafikkarte von einem vierten Hersteller. Und genau zu dieser Zeit, 1991, kam dann auch Microsoft mit Windows 3.1, dem ersten wirklich grafischen Windows. Windows 1 und 2 waren so ein bisschen seltsam, die sind da auch drauf. Oder Windows 386. Aber hier kann man eben auch vielen zeigen, dass das halt so der Start in die Windows-Welt war. Und spätestens, wenn man dann Solitär oder Minesweeper aufmacht, sagen dann auch ganz viele Menschen, die nicht unbedingt aus dem Nerd-Sektor oder aus dem sehr interessierten Sektor kommen, so, ach ja, das kenne ich, das habe ich schon mal gespielt. Und damit startet die Windows-Monokultur und alle anderen Firmen, die wir jetzt gerade schon benannt haben, also Commodore, Atari, selbst Apple, rasseln in die Insolvenz oder eben kurz dran vorbei im Falle von Apple. Und deswegen haben wir gesagt, hier enden wir unsere Dauerausstellung mit den Computern, weil dann hätten wir nämlich noch Windows 98, 95, 98, Windows 2000. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig gewesen. Deswegen machen wir den Cut und jetzt gucken wir uns nochmal die beiden anderen Themen an, die wir hier im Oldenburger Computermuseum beleuchten. Hier vorne, das weiß ich, ob Thomas das kurz abschwenken kann, ob man das sieht, haben wir so ein paar Plakate. Wir machen zu jedem unserer Geburtstage, seit wir in diesen Räumlichkeiten sind, entwerfen wir ein Plakat. Das heißt, angefangen mit dem 5. Geburtstag und das Neueste, was hier hängt, ist das vom 11. und das, was ihr gerade von nahem seht, ist das vom 10. Unsere Räume als Isometrie, was ich sehr, sehr süß finde. Und das 11. war ein Stranger Things Motiv. Da fragt man sich wirklich, was man zum 12. im Jahre 2020 machen soll, ohne dass es irgendwie was mit diesem Virus zu tun hat. Thema beiseite. Hier kommen wir jetzt zu unserer Konsolenausstellung. Ich muss mal eben gucken. Boah, wir liegen doch gut in der Zeit. Das Depot wird was. Wir hatten schon vor 6 Jahren unsere Arcade, zu der wir gleich als letztes gehen, und unsere Dauerausstellung der Heimcomputer. Und es war immer so der Missing Link, dass wir sagten, ja, natürlich haben wir die ganzen Konsolen in der Sammlung, aber wir stellen sie nicht aus. Höchstens, wenn wir wirklich mal zu fremden Museen gehen oder wenn wir eine Außerhausveranstaltung haben, dass wir mal einen Pong mitnehmen oder irgend sowas in der Richtung, ein Atari 2600. Aber so eine richtige Ausstellung mit Texten in Chronologie hatten wir nicht. Und es hat von der Idee, lass uns das machen, über die Auswahl, welche Geräte in welcher Generation, über die Beschaffung der Geräte, inklusive Entwurf dieser Möbel und irgendwie auch, das ist eine Sonderanfertigung, diese 6 Möbel, ungefähr 3, 3,5 Jahre gedauert. Und das ist auch dem Enthusiasmus unserer Mitglieder zu verdanken, dass das überhaupt nach vorne getrieben wurde. Wir haben uns, ich glaube, jeden Monat einmal getroffen und dann über die Geräte gesprochen, über die Texte gesprochen und so weiter und so fort. Jeder Exponattext verfügt über einen QR-Code, über den man noch tiefer einsteigen kann. Da sind dann Videos über das Gerät zu finden, Dokumentation, Original-Werbespots, die teilweise auch sehr kurios sein könnten. Und pro Abend machen wir es immer so, dass eins der Geräte angeschlossen ist. Das heißt, der Besucher ist nicht in der Lage, selber zu ändern, welches Gerät gerade an dem Fernseher angeschlossen ist. Und natürlich haben wir uns auch bei den Fernsehern bemüht, etwas zeitlich Passendes zu finden. Das heißt, bei der ersten Konsolengeneration haben wir einen Röhrenfernseher, also nicht nur Röhre, sondern hinten auf der Platine eben auch Röhre, der sich, genauso wie ich es vorne im Wohnzimmer gerade erklärt habe, bei Nichtgebrauch brav in das Holzambiente eines 80er, 70er, 80er Jahre Wohnzimmers einfügt. Und jetzt gehen wir einfach einmal rum. Zweite Generation, da steht dann der Atari 2600, ein ColecoVision, ein Philips Videopack und natürlich auch der Interton /Grundig VC4000. Auch da wieder aus der ganzen Abteilung hier das einzig deutsche Gerät. Wir kommen zur dritten Generation und da taucht das erste Mal der Name Nintendo auf. Können wir mal von rechts runtergehen. Das NES steht hier, der Atari 7800. Ein Sega Master System und eine PC Engine, die man von dem, was sie kann, eigentlich gar nicht in diese Generation einsortieren möchte, weil sie irgendwie dem anderen technisch weit voraus war, aber chronologisch nun mal in diese Generation gehört. Jetzt wird es ein bisschen eng, Thomas. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt mit der Kamera durchkommen. Ich räume mal die Tasten hier ein bisschen weg. Vierte Generation. Man sieht, Sega läuft, also ein Sonic läuft auf einem Sega Mega Drive. Wir haben hier ein Neo Geo. Genau, das Mega Drive erstmal. Ein Philips CD-i. Ja, das gab's mal. Möchte man gern vergessen. Und natürlich ein SNES. Und dann bleiben nur noch zwei Generationen übrig bis zum Jahr 2000. Und mit der fünften Generation zeigen wir halt die ersten Konsolen, die im 3D-Bereich unterwegs waren. Angeschlossen gerade ein N64, aber natürlich auch die PlayStation oder jetzt im Rückblick die PlayStation 1, ein Sega Saturn und ein Atari Jaguar. Ja, und die letzte Generation, die sechste, ist tatsächlich auch das Neueste an Gerätschaften, was wir überhaupt im Museum zeigen. Und das sind die vier, die wir hier sehen. Das ist ein GameCube, eine Xbox, eine PlayStation 2 und natürlich ein Sega Dreamcast, wobei die Xbox hier gerade läuft. Und ab da haben wir auch gesagt, okay, neuer müssen wir nicht werden. Die Geräte stehen bei vielen vielleicht noch irgendwie im Spielraum rum, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer. Und man möchte ja auch nicht im Museum das besuchen, was man eigentlich noch gerade für seine aktuelle Technik hält. Mal gucken, wie wir den Bereich erweitern. Und das bringt uns jetzt durch unser zweites Wohnzimmer. Also hier steht jetzt noch, hätte ich auch mal anschalten können, ne? Natürlich eine Vectrex, ein paar Tabletops haben wir normalerweise hier. Also hier der Speak and Spell aus den späten 70er Jahren, das Senso und natürlich die Vectrex aus den Anfang 80ern. Unser Lounge-Wohnzimmer mit dem falsche Seite gedrückt, mit dem Pong-Table. Und so weiter und so fort. Und dann geht's hier in unseren Game Room. Hier sollten eigentlich wieder nach einer kleinen Umbauphase ab März Veranstaltungen stattfinden. Und wie euch alle denken könnt, war das dann eben nicht so. Das heißt, hier sind wir tatsächlich noch jetzt in der Konfiguration, im Umbau. Die Geräte sind alle noch nicht angeschlossen, erstmal nur hingestellt. Und wenn wir jetzt irgendwann wieder absehen können, dass wir mit unserem Hands-on-Konzept auf eine hygienisch einwandfreie und sorglose Art öffnen können, dann wird dieser Raum auch wieder bespielt. Aber zurzeit wird das wohl auf die nächsten Monate wohl nicht so sein. Aber er ist da, es wird ihn geben und es wird sich lohnen, uns alleine deswegen zu besuchen. Und jetzt will ich gerne, jetzt mal noch ein paar Minuten, gerne mit euch nochmal ins Depot, in eins von den dreien, um so ein bisschen zu zeigen, was da noch rumlagert und lungert, was wir vielleicht mal später in eine Ausstellung bringen können. Ach genau, ja, können wir hier nochmal durch. Ich wollte gerade sagen, ich mache es mal ein bisschen heller, aber draußen ist es gar nicht mehr so hell, aber ein bisschen kann man was erkennen. Ne? Ist das mit der Kamera? Das geht. So, dann husche ich mal wieder zurück zum Anfang. Hier kommen wir wieder raus. Wir sind jetzt also an der Ecke, wo wir gerade eben in die Dauerausstellung der Heimcomputer eingestiegen sind, gehen wieder Richtung Empfangstresen. Genau, dann hat man es aus der Richtung auch nochmal gesehen. So, und jetzt gibt es einen kleinen Einblick, den normale Besucher natürlich nie bekommen, so ein bisschen in mein und unser Kuddelmuddel, in eins der Depots. Naja, was soll ich mich groß entschuldigen? Sieht halt aus wie ein Depot. So, hereinspaziert. Ah, es riecht nach alten Kartons. ja, dazu muss ich ein bisschen was erzählen. Ich sagte das gerade eben schon mal, ich habe in den 90ern angefangen zu sammeln und habe das auch alles erst in einem privaten Lager gehabt, über Jahre oder Jahrzehnte sogar. Und als wir vor 7 Jahren hierhin umgezogen sind, haben wir all das hierhin umgeräumt und wir haben einen Raumplan gemacht, die große Aufstellungshalle, die wir jetzt gerade gesehen haben, bebaut. Das heißt, alles, was ihr da auch an Wänden und Abtrennung gesehen habt, das war vorher nicht da. Und dann blieben noch ein paar weitere Räume übrig, um dort Regale aufzubauen und Geräte reinzustellen. Das haben wir dann auch gemacht und am Ende der Regale waren aber noch Kartons übrig. Das heißt, wie unser Depot jetzt eingeräumt ist, liegt erstmal daran, dass wir versucht haben, von dem, was wir so nach dem Rüberziehen meines Lagerbestandes, meines Sammlungsbestandes, Sorten rein und nach Markenmodell in die Finger bekommen haben und dann hier eingelagert haben. Aber Thema Bergwerk in unseren Streams, die es ja seit März jede Woche gibt, sieht man eben auch, dass es etwas gibt, was wir hier internes Bergwerk nennen. Und das sind all die Kartons, die wir nicht mehr ausgepackt haben. Aber hier kommen wir jetzt tatsächlich zu den, sagen wir mal, sauber eingelagerten Dingen. Hier zu meiner Linken zum Beispiel noch ein bisschen Texas Instruments Bestand. Das heißt, hier ein paar TIs ohne Karton. Hier im Karton, hier 3 Erweiterungsboxen und natürlich noch ein bisschen Kabelsalat dazu und Module. Weiter vorne finden sich Schneider-Joyce-Geräte. Das war ja so eine Mischung aus Textverarbeitungssystem und Computer. Das heißt, da hat man einen Monitor, einen Drucker und eine Tastatur. Und wenn man die zusammengestellt hat, sieht das eher so aus wie eine Schreibmaschine mit Monitor. Also auch ein sehr interessanter Zwischenschritt. Im Hintergrund noch, eigentlich, das sagen wir nicht so gerne. Nein, das ist so Schaustücke, die haben wir von anderen Schulen zum Beispiel bekommen, die da bestimmt jahrzehntelang irgendwo an der Wand hingen, irgendwo in der Sonne. Deswegen sieht man, das Plastik war bestimmt mal heller. Aber es ist natürlich auch zu schön, um es wegzutun, aber auch das müsste mal aufgearbeitet werden, sodass es nicht mehr so schlimm aussieht. Das heißt, dieser ganze Stapel hier vor mir sind ehemalige Schaustücke aus dem Informatikunterricht. Kernspeicher und ähnliches. Hier um die Ecke hinter der Tür finden sich weitere CPC-Geräte, Software, Netzteile und da um die Tür noch ein bisschen C16, 116 plus 4 entsprechende Laufwerke. Und jetzt gehen wir auch noch einmal schnell in die Richtung und dann haben wir die Stunde auch schon voll. Ich möchte auf keinen Fall überziehen. In dieser Abteilung lagert größtenteils Atari ST. Hier haben wir die Amiga-Abteilung. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich auf einen Griff was Spannendes daraus ziehen kann. Natürlich nicht, weil das meiste in Kartons ist. Ja, also hier sind noch, also alles, wo irgendwie Commodore Amiga draufsteht, ist dann in dieser Reihe. Hier zum Beispiel ein wunderschön erhaltener Originalkarton eines Tausenders. Hier oben dann die 2000er, die 3000er, die wir auch schon gerade in der Sammlung gesehen haben. Auf der rechten Seite hier sehen wir Medien. Das heißt, das sind Streamer-Bänder, Streamer-Laufwerke. Es sind Sidequest-Medien und Laufwerke. Und das kommt auch mal ganz gut zu Pass, weil wir doch schon hin und wieder von anderen Häusern, Museen, großen Firmen die Anfrage haben, wir haben hier noch diverse Datenbestände auf alten Datenträgern. Sind Sie in der Lage, das rückzusichern? Und Das konnten wir bisher immer machen. Anhand dieser Geräte. Gibt es noch ein altes Schneideplotter-System aus der Werbung? Ein Superbrain steht hier noch, ein Commodore PC-10. Das sind so alles Geräte, die wir maximal einmal haben und die nicht wirklich in das Konzept der Ausstellung passen. Genauso auf der anderen Seite eine doch recht umfangreiche Sammlung an Rechenmaschinen. Ein paar davon stehen hier auch offen rum. Also wie zum Beispiel diese hier. Aber eben auch eine Programmer, Olivetti-Programmer und naja, kannst du da hinten hier mal rein, eine Sharp Compat mit Nixie rühren. Alles funktionstüchtig eingelagert, aber man weiß halt nicht, wie es so nach Jahren ist, wenn man sie dann wieder versucht einzuschalten. Und dann kann man hier noch einmal hinten um die Ecke schauen. Oder besser auch nicht, sehe ich gerade. Oh Gott. Ey, das kommt, wenn man wirklich ein halbes Jahr das Museum nicht aufhat. Ne? Dann ich verbringe ja auch weniger Zeit als früher hier. Das hier hinter mir ist unsere Konsolensammlung. Gott, oh Gott. Ich hoffe, das können wir nachher rausstreichen. Ne? Das ist, schneiden wir nachher raus. Hier finden sich also alle Zubehörgeräte, die wir noch für unsere Ausstellung der Spielkonsolen haben, also noch weitere Handhelds, irgendwelche Angelgeräte für die Dreamcast, Trommeln für das Nintendo, Funkjoystick für den Atari 2600. Ja, also auch hier diverse Kuriositäten noch zu finden. Das wird sich mal richtig lohnen, hier in Ruhe durchzuräumen. Müssen wir sowieso, wenn wir die Inventarisierung machen. Aber nun sind wir mit der Schnellführung durch. Anschließend, Thomas, Vorsicht, genau, da kommt gleich ein Regal. Anschließend gibt es ein Q&A, da müssen wir den Raum wechseln. Thomas und ich gehen dann auch gleich rüber und könnten dann auch nochmal gezielt auf einzelne Geräte zugehen. Das heißt, wenn ihr jetzt mit rüberkommt, Fragen habt, sehr, sehr gerne, dann gehen wir nochmal mit euch durchs Museum und schauen euch gewisse Ecken, wo wir jetzt vielleicht gerade dran vorbeigerannt sind, nochmal genauer an. Für hier, nach meiner Uhr würde ich sagen, ist das jetzt unverzüglich, sofort? Achso, wir können nochmal, wenn wir noch eine halbe Minute haben, das Thema BTX ansprechen. Eine Aktion, die Thomas angeschmissen hat, dass wir, da kannst du am besten was zu erzählen hier. Ich komme mal mit dem Mikro zu dir.
Also wir hatten in dem letzten Livestream ja davon berichtet, es gibt ja die Möglichkeit, einen lokalen BTX-Server zu installieren, den man dann auch nutzen kann mit den Original-Terminals. Und das haben wir dann einmal in dem Stream ja berichtet, dass wir einmal an dem Multicom S1 hier gezeigt haben, wie man mit BTX an der Zeit arbeiten konnte. Und das wird dann demnächst vielleicht dann auch unsere Sonderausstellung zu dem Thema.
Genau, also das ist jetzt ein Projekt, was während unserer Schließungszeit entstanden ist, dank deiner Initiative, Thomas. Und das hat natürlich auch eine große Chance, dann live in die Dauerausstellungsräume zu wandern. Also bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns gleich nochmal in dem anderen Raum finden für die Q&A und ich nochmal direkte Fragen beantworten kann zur Arbeit hier vor Ort, zur Finanzierung, was auch immer. Vielen Dank.